Heute wird es direkt zu Beginn der Folge etwas lauter. Kein Wunder. Wir stehen am Spielfeldrand des Wandsbecker TSV Concordia. Freitagabend. Flutlicht. Die erste Mannschaft spielt. 300 Fans sind da und viele Kinder. Die Mannschaft spielt gegen den FC Türkei. Und genau wegen diesem Verein sind wir eigentlich hier. Oder noch genauer, wegen Murat Yilmaz. Er ist Vorstand des Vereins und noch mehr.
Ich bin Fußballschiedsrichter seit 1997. Bis zur dritten Liga war ich unterwegs, jahrelang. Bin seit fast 10 Jahren auch Integrationsbeauftragter beim Hamburger Fußballverband. Komme ursprünglich aus Wilhelmsburg, bin auch da aufgewachsen, lebe da immer noch auf der Elbinsel.
Für euch zum Hintergrund. Hamburg-Wilhelmsburg ist ein spannender Stadtteil. Durchzogen von Kanälen finden hier im Sommer inzwischen viele Festivals statt. Je nachdem, welchen Reiseblock man sich anschaut, wird der Stadtteil inzwischen gerne als hipper Multikulti-Standort verkauft oder aber als No-Go-Area. Denn Wilhelmsburg ist auch ein Stadtteil, der als Brennpunkt gilt. Von den rund 50.000 Einwohnern haben 35% einen ausländischen Pass. 38% leben in Sozialwohnungen. Es ist zudem auch ein extrem junger Stadtteil. Ein Viertel der Bewohner ist unter 25. Und einige von ihnen, die spielen beim FC Türkei, der im Jahr 2000 in Wilhelmsburg gegründet wurde. Auch damals schon mit dabei, Murat Yilmaz.
Ja, also ich bin seit Gründung des Vereins dabei, seit 2000. Hab seit Gründung auch eine beratende Stelle im Verein, berate in jede Richtung. Wir sind jeden Tag Anlaufstelle für Jugendliche von einem Alter von 10, sogar 7, 7, 6, 6, 7, 8 Jahren bis, ja, 18 Jahren bis zur A-Jugend und teilweise auch in den Herrenbereich Oberliga sind wir Anlaufstelle. Ja, wie gesagt, sozial schwacher Stadtteil. Wir haben ja eine hohe Kriminalitätsanteil im Stadtteil. Arbeitslosigkeit ist sehr groß bei uns, so dass die Kinder halt, sag ich mal, auf solche Vereine wie wir zurückgreifen, damit sie von der Straße runterkommen.
Wir hören also, beim FC Türkei geht es um mehr als sportliche Erfolge. Hier ist der Anspruch, auch gesellschaftlich einen wirklichen Unterschied zu machen. Und genau deshalb startet hier unsere Recherche. Denn in dieser Folge von Fußballzeit wollen wir wissen, was leistet der Fußball eigentlich für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt? Wie unterstützt der Amateurfußball Jugendliche, aber auch Erwachsene, die aus sozial benachteiligten Schichten kommen? Kann Fußball wirklich einen Unterschied machen angesichts Problemen wie Armut, Kriminalität oder Arbeitslosigkeit? Wir fragen uns, soziales Kittmittel Fußball, ist das Fiktion oder Realität?
Fußballzeit. Deutschland kickt. Die Kraft des Amateurfußballs.
Wir verlassen Murat und Hamburg für einen Moment und widmen uns erst einmal ein paar Zahlen. Denn wenn der Fußballplatz wirklich ein Spiegel der Gesellschaft ist, dann sollte er für möglichst viele Menschen zugänglich sein. Tatsache ist, in der Saison 2022-23 spielten über 2,2 Millionen Kinder, Jugendliche und Erwachsene Aktivfußball in Vereinen. Das sind übrigens 50.000 mehr als in der letzten Vor-Corona-Spielzeit 2018-19. Damit ist Fußball mit großem Abstand die meistverbreitete Sportart in Deutschland. Und das über alle Schichten hinweg. Und dieser Hinweis ist wichtig. Denn normalerweise gilt, je reicher das Elternhaus, desto eher sind die Kinder in einem Sportverein aktiv. Das belegt eine Studie der TU Dortmund. Kein Wunder, wenn man sich die Mitgliedsbeiträge für Sportarten wie Tennis, Hockey oder Golf anguckt. Aber im Fußball greift dieser Trend nicht. Arm oder reich ist hier egal. Sicherlich auch, weil die finanzielle Hürde, einem Verein beizutreten, gering ist. Denn selten kosten die Mitgliedsbeiträge mehr als 50 bis 100 Euro pro Jahr. Und sollte es trotzdem eng werden, unterstützt der Staat. Denn für Kinder und Jugendliche aus Familien, die Sozialleistungen wie Bürgergeld, Wohngeld oder Kinderzuschlag bekommen, können die Kosten durch das Bildungs- und Teilhabepaket übernommen werden. 15 Euro pro Monat maximal. Das reicht für einen Fußballverein. Auch das ist ein Weg, den Murat und sein Team oft nutzen.
Wir haben Familien, die selber vielleicht zu kämpfen haben im Alltag, vielleicht die Eltern keinen Job haben, keinen Job bekommen, Mitgliedsbeiträge nicht gezahlt werden können, so dass der Verein sagt, okay, wir holen das über bestimmte Fonds rein oder auch das Amt zahlt dann nach Bestätigung die Mitgliedsbeiträge. Equipment, Schienbeinschützer, Bolzer, sei es Trikots. Das ist halt immer so Alltag einfach bei uns im Verein, dass Familien ja nicht alles für alles aufkommen können, so dass der Verein dann halt dafür sorgen muss, damit diese Kinder von der Straße runterkommen, auch ein Hobby haben, auch in der Gesellschaft eingebunden werden, dass sie nicht irgendwie ausgegrenzt werden und denken, okay, warum darf ich, weil als Kind kannst du das nicht verstehen, wenn du nicht mitspielen darfst im Verein, warum auch immer, ob du keine Schuhe hast oder die Mitgliedsbeiträge nicht bezahlt werden, das Kind kann ja nichts dafür, das ist ein No-Go, da muss man als Verein, als Trainer alles dafür tun, dass das Kind einfach mitmacht.
Und so wird der Fußballplatz zu einem sozialen Schmelztiegel. Und das nicht nur heute, sondern auch schon vor Jahrzehnten. Zeit, dass ihr unseren nächsten Gast kennenlernt.
Allewander, das ganze Dorf. Das ist einfach so. Also ich bin das jüngste Kind von 7 und auch meine Geschwister, Brüder, Schwester, die haben alle Fußball gespielt und natürlich haben die mich dann schon mitgenommen und wir haben wirklich rund um die Uhr Fußball gespielt. Also in der Schule, in der Pause, wenn kein Training war, auf der Straße oder auf unserem Sportplatz in Barkum, wo wir natürlich auch bolzen konnten.
Habt ihr ihn erkannt? Das war Ansgar Brinkmann, eine deutsche Fußballlegende. Er spielte für zahlreiche Vereine, darunter Eintracht Frankfurt, Arminia Bielefeld und den VfL Osnabrück.
Gegen Wohlfahrt, Brinkmann!
Er wurde zum Star wegen seiner extrem guten Technik. Aber lasst uns ehrlich sein, Kultstatus hat Ansgar heute auch, weil er ein ziemlicher Rebell war.
Da gehört auch eine Menge Mut zu und Frechheit, den Ball so unter die Latte zu nageln. Mama mia!
Vielleicht gar nicht so verwunderlich, denn ihr habt es gerade gehört. Als jüngstes von 7 Kindern muss man sich ziemlich durchbeißen. Ansgar kommt aus der Arbeiterklasse, wie man früher so schön sagte. Geld war oft ein Thema, aber auf dem Fußballplatz spielte das nie eine Rolle. Tut es bis heute nicht, findet er.
Ich glaube, dass der Amateurfußball, das ist ein ganz wichtiger sozialer Kitt in unserer Gesellschaft. Ich meine, im Fußball, da trifft sich ja wirklich alles. Es ist ja wirklich ein Spiegelbild, wie man immer so schön sagt, der Gesellschaft. Und das stimmt auch. Und im Sport kommen wir irgendwie alle miteinander klar. Deswegen hat der Sport einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Es ist wirklich, ja, dieser Kid, von dem ich gerade gesprochen habe, das lebt der Sport, dieses Fair Play. Und deswegen müssen wir den Sport immer stärken. Und wenn Kinder von 4, 5, 6, 7, 8, 9, Kinder und Jugendliche bis von 2 bis 16, 17, wenn die eine gute Zeit haben, dann ist die Chance ja auch groß, dass sie der Gesellschaft Gutes wiedergeben. Und der Sport, um jetzt wieder zurückzukommen, kann wesentlich dazu beitragen, dass man einen Wertekompass bekommt im Leben.
Halten wir also fest, die finanzielle Hürde, Fußball zu spielen, ist zum Glück sehr gering. Das führt dazu, dass Kinder aus allen sozialen Schichten mittrainieren können. Und sie der Fußball im Zweifelsfall von der Straße holt, wie Murat am Anfang sagte. Doch das allein macht Fußball noch zu keinem Kitt für unsere Gesellschaft. Dazu wird er erst, wenn nachgewiesen werden kann, dass Fußball einen positiven Einfluss auf die Spielerinnen und Spieler hat, die ihn tagtäglich in Amateurvereinen ausüben. Ansgar sagte gerade etwas von einem Wertekompass. Aber das ist ja erstmal ein etwas vager Begriff. Lasst uns also einmal versuchen, etwas tiefer abzutauchen. Kann man nachweisen, dass der Amateurfußball Kompetenzen fürs Leben vermittelt? An dieser Stelle möchte ich euch Ahmed Elikalfa vorstellen. Er kommt aus der Fußballstadt Dortmund. Seit 30 Jahren engagiert er sich im Amateurfußball und hat dort schon eine lange Laufbahn hinter sich.
Mein Name ist Ahmed Eli Kalfa, bin 42 Jahre alt, bin seit über 30 Jahren im Bereich Fußball. Ich habe viele Aufgaben gehabt, vom Betreuer, vom Ersatzspieler, vom Torwart bis hin zum Trainer, Manager, sportlicher Leiter, Vorstandsvorsitzender eines Fußballvereins gewesen. Ja, und bin froh, hier zu sein.
Heute ist er Jugendleiter bei Türkspor Dortmund. Und ich wollte von ihm wissen, was lernen junge Spieler und Spielerinnen fürs Leben, wenn sie Fußball spielen?
Also die Disziplin, klar. Ne? Dann die Akzeptanz und Toleranz, die Pünktlichkeit, die Zuverlässigkeit. Das sind auch Merkmale, die der Fußball mitgibt.
Große Worte. Aber lässt sich das belegen? Tatsächlich fand eine große Metastudie aus Kanada im Jahr 2017 heraus, ja, speziell Teamsport stärkt das Selbstvertrauen, fördert den Teamgeist und Fairplay und lehrt Disziplin, Regelbewusstsein und Durchhaltevermögen. Auch der inzwischen verstorbene deutsche Professor Klaus-Peter Brinkhoff forschte immer wieder zu dem Einfluss von Sport auf Jugendliche und speziell von Fußball. Er stellte fest, Fußball ist der, Zitat, idealtypische Anlass, das soziale Miteinander zu erlernen. Kooperation, Konkurrenz, Regeln und den Umgang mit Emotionen. All das können Kinder und Jugendliche beim Fußball erlernen. Und Fußball kann unheimlich viel Selbstvertrauen geben. Daran erinnert sich auch Ansgar.
Ja, also wenn ich so nach Hause gekommen bin, so mit Schulnoten konnte ich nicht glänzen. Also obwohl das war alles okay, weil ich, um deine Frage zu beantworten, natürlich gemerkt habe, der Ball ist mein Freund. Also ich habe ein bisschen Talent für dieses Spiel. Und wenn ich dann in der Schule war oder beim Training war oder wir Spiele gehabt haben und ich wesentlich dazu beitragen konnte, dass man so ein Spiel gewinnt, da hast du natürlich gemerkt, oh, das finden alle cool. Und das hat einem natürlich so einen Push gegeben. Und ich habe mich früh in dieses Spiel verliebt. Das gibt dir natürlich, das stärkt dich. Das gibt dir natürlich Selbstvertrauen. Das habe ich natürlich früh gespürt und gemerkt. Und ich habe natürlich auch der Gegner oder auch man hat dann schon mitbekommen, dass die dann gesagt haben, oh nee, heute gegen Barkum, da rennt dieser kleine Blonde rum, wie kriegen wir denn den in den Griff? Also es wurde einem schon früh Respekt gezollt und das spürst du auch schon als Kind.
Beim Thema Selbstvertrauen ist mir übrigens eine Studie begegnet, die ich besonders cool fand. Sie untersuchte den Einfluss von Fußball auf die Entwicklung von jungen Mädchen. Die Studie heißt The Psychological and Emotional Benefits of Playing Football on Girls and Women in Europe. Heraus kam, Mädchen, die Fußball spielen, haben ungeachtet ihres Wohnortes oder ihres Spielniveaus nachweislich mehr Selbstvertrauen als Mädchen, die keinen Sport betreiben. 54% der jugendlichen Fußballerinnen machen sich weniger Gedanken darüber, was andere über sie denken, seit sie Fußball spielen. In Zeiten, in denen sich auf Social Media alle ständig vergleichen, ist das wahnsinnig wertvoll. Jetzt könnte man ja sagen, klasse, einfach alle Kinder in die Vereine stecken und dann regelt sich das schon. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ich habe vorhin von der kanadischen Metastudie gesprochen. Diese fand heraus, am besten entwickeln sich die Jugendlichen, wenn sie eine Vertrauensperson im Verein haben. Und das sind eben meistens die Trainer und Trainerinnen. Während unserer Interviews mit Murat haben wir dieses Vertrauensverhältnis übrigens live und in Farbe gesehen. Eigentlich hatten wir uns ganz am Rand des Spielfelds positioniert, weil wir dort unsere Ruhe haben. Dachten wir. Aber Tatsache ist, alle 2 Minuten kam jemand vorbei und wollte mit ihm sprechen. Murat ist in seinem Verein eine der Vertrauenspersonen, die es so dringend braucht. Und Tatsache war auch, egal mit wem wir gesprochen haben, all unsere Gäste hatten diese eine Person. Die Person, die sie positiv geprägt hat. Da kommen bei Ansgar direkt Erinnerungen hoch.
Da gibt es sicherlich einige, aber ich möchte zum Beispiel Rolvis nennen. Also das ist eine Legende bei uns im Dorf. Also jemand, der ehrenamtlich, der ist auch gerade geehrt worden, womit mit Recht. Also das sind so Menschen, da muss man heute noch Danke sagen, dass die bei jedem Training da war, dass wir Hallenturniere hatten, dass die sich um den ganzen Wahnsinn, den du da brauchst, sich gekümmert haben. Also das sind für mich Helden, die da wirklich ohne Bezahlung ihre Freizeit opfern und sagen, wir wollen, dass die Kids eine gute Zeit haben.
Für Ansgar war es Rolli, für Ahmed war es Harry.
Irgendwie so mit 18, 19 habe ich gesagt, Harry, wie machst du das? Dann sagt er, Ahmed, ich bin wie ein Arzt. Ich behandle die Menschen. So, ich schicke die nicht weg. Es gibt Probleme und ich versuche, Lösungen zu finden. So, und wir alle haben Probleme, ganz klar. Aber wenn wir zusammenkommen, lösen wir das doch gemeinsam. Irgendwie so ein Spruch, so ein geselliger Spruch war das so, ne? Aber mega. Und das hat mich natürlich mitgeprägt.
Ich fasse also nochmal zusammen. Ja, Fußball hat nachweislich positiven Einfluss auf die Entwicklung von Soft Skills und Kompetenzen von Jugendlichen. Mehr Selbstbewusstsein, Disziplin, einen besseren Umgang mit Emotionen. Und das vor allem, wenn sie ein Vertrauensverhältnis zu ihren Trainern haben. Denn dann wird der Fußballplatz eine zweite Heimat. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Angenommen, man erlernt durch den Sport wirklich all diese Kompetenzen. Schlägt sich das dann auch messbar in andere Lebensbereiche nieder? Immerhin wollten wir wissen, ob Fußball wirklich auch Einfluss nehmen kann auf soziale Bildungsunterschiede, Armut oder Kriminalität. Wir begeben uns gedanklich mal kurz in die Schulen dieses Landes. Denn Bildung war schon immer der Schlüssel zur Integration und zum Ausgleich sozialer Ungleichheiten. Eine Studie der Universität Würzburg belegt tatsächlich, dass viel Fußball mit besseren Schulnoten einhergeht. Während zum Beispiel Jungen mit wenig Sport am Nachmittag in Mathe die Durchschnittsnote 3,5 erzielten, erreichte ihre Vergleichsgruppe mit Intensivsport die Note 2,9. Bei den Mädchen war es ähnlich. Intensivsportlerinnen schafften in Mathe durchschnittlich eine 2,3 und waren damit den weniger sportlich aktiven Mädchen um eine halbe Note voraus. Ähnliche Ergebnisse zeigten sich für das Fach Deutsch. Und sollte es trotzdem einmal in der Schule haken, gibt es speziell in Brennpunkten Vereine, die noch eine Stufe weitergehen, weiß Ahmed.
Es gibt Vereine, die mittlerweile, Gott sei Dank auch, schulische Nachhilfe anbieten, zum Beispiel. Durch was gewährleistet? Durch eine Mitgliedschaft in einem Verein.
Und in manchen Fällen gelingt sogar der Start ins Berufsleben.
Es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel der eine sucht eine Ausbildung, das nennt man dann Vitamin B, dann sagt der vielleicht der andere Kollege, ja, unser Sponsor, der sucht einen, geh mal dahin.
So weit, so gut und so beeindruckend. Geplättet haben mich allerdings die Zahlen, die jetzt kommen. Denn Tatsache ist, selbst wenn man dann im Berufsleben steht, zahlt sich der Sport weiterhin positiv aus. Daten des sozioökonomischen Panels für Deutschland zeigen, dass Männer, die sich mindestens einmal pro Woche sportlich betätigen, ein 5-prozentiges Einkommensplus aufweisen. Und Frauen, die schon als 15-Jährige regelmäßig Sport trieben, haben im späteren Leben im Durchschnitt ein rund 6% höheres Einkommen. Die positiven Effekte setzen sich also fort, selbst im Alter. Zusammenfassend lässt sich also tatsächlich sagen, Sport und Fußball haben die Kraft, Bildungs- und Einkommensunterschiede zu glätten. Ein Thema brennt mir jedoch noch unter den Nägeln. Das Thema Kriminalität. Murat hat bereits ganz zu Beginn unserer Folge darüber gesprochen, dass man die Kinder speziell in sozial schwierigen Stadtteilen von der Straße holen muss. Darauf kommt er später sogar noch einmal zurück.
Dass wir die Kinder von der Straße runterholen, dass sie nicht auf dumme Gedanken kommen, dass sie halt nach der Schule, sag ich mal, mit dem Fußball, Teamgeist abgelenkt sind und nicht irgendwelche Gedanken haben, auf der Straße Blödsinn zu bauen. Also das ist schon ganz wichtig.
Noch eine Minute. Hallo.
Eine Studie des Handelsblatt Research Instituts und dem DFB analysiert den Einfluss des Fußballs auf die Kriminalitätsentwicklung. Die regelmäßige Teilnahme am Sport führt bei männlichen Jugendlichen im Alter von 10 bis 24 Jahren zu einem Rückgang der Straftaten um 1%. Das hört sich jetzt vielleicht nicht viel an, aber wenn wir uns vor Augen führen, wie viele Menschen in Deutschland Fußball spielen, ist das durchaus relevant. Die Studie hängt ein Preisschild an dieser Aussage. Laut ihren Berechnungen werden durch den Amateurfußball insgesamt 33,8 Millionen Euro an potenziellen Kosten infolge von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten eingespart. Eine verrückte Zahl, oder? Wir haben in dieser Folge viel über Jugendliche und Kinder gesprochen. Am Rande aber auch über Erwachsene. Und doch ist sich Ahmed sicher, die besten Ergebnisse für die gesamte Gesellschaft erzielen wir, wenn man die Eltern mitdenkt. Speziell in sozialen Brennpunkten.
Das heißt, es geht dann nicht mal um die Kinder, sondern man holt auch gleichzeitig die Erziehungsberechtigten ab, schafft dadurch Identifikation mit dem Sportverein. So, und man hilft Menschen. Also oberstes Ziel ist, Sportvielfalt ist nicht nur spielen und trainieren und Spaß haben, sondern komplett sozial. Das ist so ein sozialer Bereich, wo ich sage, das gibt es sonst nicht auf der Welt. So Vereinsaktivitäten, die ins Leben hervorgerufen haben, ja, zum Beispiel Grillabende, Elternabende, quartalsmäßig und, oder den Jugendbereich allgemein ausgebaut haben. Zum Beispiel, ich kenne Vereine, die haben auch einen Elternrat. Und ich kenne Vereine, die haben eine pädagogische Leitung. So, und das bringt natürlich auch viel mehr.
Zeit, einmal zurückzublicken. Wir sind gestartet mit der Frage, ob Fußball tatsächlich soziale Unterschiede kitten kann. Und Tatsache ist, Fußball ist tatsächlich in Deutschland die einzige Sportart, die in allen Schichten gleichermaßen ausgeübt wird. Und der Sport hat positiven Einfluss. Auf die persönliche Entwicklung, Schule, sogar den späteren Job, Kriminalität oder Armut. Er kann tatsächlich ein Kittmittel sein. Findet auch der weiße Brasilianer. Ansgar Brinkmann hat in dieser Folge das letzte Wort.
Dieses Spiel hat mich geprägt, hat mir so viele schöne Momente gegeben, die möchte ich alle nicht missen. Die Vereine haben einen unfassbaren sozialen Auftrag. Das ist, Sportvereine tragen wesentlich dazu bei, dass sie miteinander gut umgehen. Aus allen Schichten, egal wo wir herkommen.
Das war Fußballzeit. Deutschland kickt. Die Kraft des Amateurfußballs. Alle weiteren Folgen findet ihr auf unserem Kanal oder bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Eine Produktion der Solutions bei Handelsblatt Media Group gemeinsam mit dem Deutschen Fußballbund. Moderation Jan Leiskau. Redaktion Christian Oldendorf, Simone Nissen, Olivia Vomweg und Jessica Springfeld.